Ich möchte heute Morgen aus dem Kolosserbrief, aus dem 4. Kapitel, mit euch die Verse 2 bis 4 betrachten. Da heißt es, also Paulus spricht: Haltet an am Gebet und wachet in demselbigen mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns die Tür des Worts auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich dasselbige offenbare, wie ich soll reden. Also für mich ist es immer unglaublich, wenn ich einen Bibelvers oder einen Abschnitt betrachte, welcher Reichtum in diesem Wort ist, wie tief und wie viel es uns zu sagen hat. Auch jetzt in diesen kurzen drei Versen sind zwei ganz wichtige Dinge da drin. In diesem ersten Vers, Vers 2, da geht es um unser Inneres, um unser Verhältnis zu Gott. Da geht es um, wie wir mit Gott reden. Wir vielleicht alleine, wir in Gemeinschaft, wenn zwei oder drei oder mehr zusammenkommen. Also um unser Inneres, um unsere innere Gesundheit. Und dann in dem Vers 3, da geht es von innen hinaus, zu den anderen. Und ich war hin und weg, je tiefer ich mich damit befasst habe, auch welche Weisheit und welche Wahrheit und welche Botschaft allein da drin steckt. Denn es geht in unserer Nachfolge natürlich um beides. Also Gott hat uns lieb, haben wir gesungen. Das war richtig schön, ein schönes, fröhliches Lied. Weil Gott uns lieb hat, können wir uns als seine Kinder begreifen und lieb haben. Und wenn wir uns lieb haben, dann können wir andere auch lieb haben. Und das steckt hier auch drin. Ich kann nicht nach außen gehen, wenn mein Inneres nicht stimmt. Als erstes muss es in mir drin stimmig sein. Muss mein Verhältnis zu Gott lebendig sein. Dann kann ich nach außen lebendig sein. Und wenn es nicht ist, kann ich es auch nicht. Und ich glaube, daran krankt die Christenheit in Deutschland. Dass das innere Leben nicht brennt. Und dann brennt es nach außen auch nicht. Und da redet man vom Kirchensterben und nur alte Leute da. Für mich hängt es damit zusammen. Also, hier sehen wir einfach diese zwei Gedankengänge, das Innere, das Äußere. Also, es geht um Nachfolge, es geht darum, den Glauben zu finden und im Gebet zu leben. Und dann aber, und das ist heute Morgen da sehr zum Nachdenken, von dem Inneren ins Äußere gehen. Und das scheint wohl sehr schwer zu sein. Also fangen wir mal am Anfang an. Er sagt jetzt, haltet an am Gebet. Oder wie er im Thessalonikerbrief 5,17 sagt, betet ohne Unterlass. Und so ist es so, dass in diesen Briefen, die Paulus geschrieben hat, finden wir das ganz oft, dass er die Christen, uns, dich, mich ermahnt, dass wir dieses Glaubensleben, dieses Gebetsleben pflegen sollen. Also beim Nachdenken habe ich gedacht, bestimmt werden wir eines Tages ziemlich bedauern, dass wir nicht mehr gebetet haben. Und deshalb ist es wichtig, wir haben oft über das Gebet geredet, wir können nicht oft genug über das Gebet reden. Und beim Nachdenken habe ich mir gedacht, warum ist es Gott überhaupt so wichtig, dass wir beten? Haben wir nicht einen allmächtigen Gott? Haben wir nicht einen Gott, der dich gekannt hat, bevor du überhaupt geboren wurdest? Haben wir nicht einen Gott, der dir ins Herz direkt hineinschaut? Haben wir nicht einen Gott, der weiß deine Gedanken noch, bevor du sie gedacht hast? Warum will der, dass du zu ihm betest? Das weiß der doch sowieso. Warum will er es? Und das Interessante ist, Gott will eine Beziehung mit dir, eine Beziehung. Jetzt überleg mal, wie entsteht Beziehung? Ich war kürzlich eingeladen zu einem Geburtstag und da wurde dann berichtet, dass der Franz gestorben wäre. Ich dachte, der Franz, okay, wer ist der Franz? Ja, der war doch in den letzten drei Geburtstagen, weißt du, der da links außen, der Franz. Ich habe vielleicht ganz kurz mal Hallo gesagt, also offensichtlich habe ich mit dem Franz nicht geredet. Ich hatte mit dem Franz keine Beziehung. Ich habe kein Bild vor den Augen, wer denn der Franz war. Wie entsteht Beziehung? Indem man miteinander redet. Bestimmt ist euch schon aufgefallen, es gibt so ganz alte Ehepaare, die haben sich auseinandergelebt, die haben sich nichts mehr zu sagen. Jetzt gehen wir ja nicht mehr ins Restaurant, aber also ich bin oft in Restaurants gewesen, beruflich, und ich habe genau gesehen, wo die Ehe nicht mehr stimmt. Da sitzen zwei miteinander, sägen an ihrem Schnitzel rum und die ganze Zeit, wenn es 2 Stunden waren, kein Wort. Tief beschäftigt mit dem Schnitzel. Aber dann waren andere da. Da stand der Schnitzel 2 Stunden unberührt. Die haben nur gequasselt. Das wird doch kalt. Ja, es wird kalt. Es ist völlig wurscht, wenn es kalt wird. Da wurde geschnattert, da wurde geredet. Was waren das für welche? Frisch verliebt natürlich, logisch. Oder? Die hatten sich noch was zu sagen. Und so ist es halt. Wenn wir nicht mit Gott reden, können wir keine Beziehung aufbauen. Das geht nicht, dass es nur drin bleibt, aber es wird nicht geredet. Da entsteht keine Beziehung. Ich meine, das ist auch etwas für uns. Jetzt mit diesem Corona und auch für uns ist ja wichtig. Du bist mir wichtig, wir sind uns wichtig. Auch da, ja, wir reden nicht genügend miteinander. Das ist wichtig, dass wir Beziehungen der Geschwister miteinander. Aber jetzt in diesem Fall natürlich zu Gott. Also logisch, also Menschen, die nicht mit Gott reden, die Gott nicht begegnen, was ist mit diesen sogenannten Christen, die ja nur an hohen Feiertagen mal in die Kirche gehen und sonst nicht mit Gott reden? Ob sie dort reden, weiß ich auch nicht. Vielleicht reden sie auch dort nicht. Deshalb sagt hier der Paulus, haltet an am Gebet, seid beharrlich im Gebet, betet ohne Unterlass. Also ja, aber wie soll jetzt das gehen? Wir haben ja sonst noch was zu tun. Wie geht jetzt das? Also das Beispiel, ich nehme jetzt an, wir alle atmen. Ich denke, keiner läuft blau an, also wir alle atmen. Ich vermute aber, dass keiner von uns darüber nachdenkt, dass wir atmen. Wir atmen automatisch und es ist natürlich wichtig, dass wir atmen. Das Blut braucht den Sauerstoff und so. Das ist einfach ganz ja, automatisch. Und darum geht es in diesem Beharrlichsein im Gebet, dass das so automatisch zu unserem Leben so dazugehört. Also damit ist ja nicht gemeint, dass wir alle 2 Minuten die Hände falten und in Starre verfallen oder natürlich nicht, sondern so wie wir automatisch atmen, soll es einfach ganz normal sein, dass wir unser Leben in der Gegenwart Gottes leben. Also bei allem, was wir tun, dass wir das im Bewusstsein, dass wir es in der Gegenwart Gottes tun, dass wir es als Kinder Gottes tun, dass Gott mit dabei ist, wenn du dir dein Ei brutzelst oder die Zähne putzt oder einfach dabei ist. Also mir persönlich geht es so, dass es ist mir eine große Hilfe, dass, also eigentlich, ich versuche immer, mir das bewusst zu machen. Jetzt haben wir gesungen, Gott hat uns lieb. Das hört sich jetzt so wie ein Kinderlied an. Also mir persönlich ist es eine große, große Hilfe, dass bei jeder Gelegenheit, dass ich mir das vorstelle, dass ich denke, also ja, es ist unfassbar, so wie ich bin und Gott hat mich lieb. Ich bin sein Kind, er liebt mich. So, und mir gibt es unheimliche Kraft. Und ich lade euch ein, macht es doch. Stellt euch das doch einfach, so oft ihr könnt, vor. Das will er, das ist die Kraft. Gott hat dich lieb, ja. Und weil er dich lieb hat, darfst du dich annehmen als sein Kind, so wie du bist. Stell dir mal vor, so wie du bist. Wie viele gibt es, die da schräg schauen und sagen, oh, hätte schon längst mal wieder zum Friseur gehen können. Ja, ich weiß. Oder was weiß ich was. Dieser Kleidergeschmack. So ist die Welt. Das ist gerade egal. Gott hat dich lieb. Und so können wir unser ganzes Leben in dieser Gegenwart Gottes leben. Also, das heißt, es hat es nicht mit dem Äußeren zu tun. Man liest da von den Pharisäern, die da an der Straßenecke stehen und das Haupt gebeugt haben, damit jeder denkt, wie fromm die sind. Ja, es hat damit nichts zu tun, sondern wie atmen, mit Gott atmen, ganz natürlich. Und ja, vielleicht in Gedanken ein Gebet oder ein laut gesprochenes Gebet, stehen, sitzen, kniend, im Kämmerlein, egal wo. Und da kann jeder selber darüber nachdenken, wie er das mehr in diesem Bewusstsein, es geht einfach darum, in diesem Bewusstsein zu leben. Es wäre doch schrecklich, wenn wir heute, ja, wir hören ein Gebet, es wird gebetet für uns und dann geht so die Woche rum und am nächsten Sonntag, das wäre doch schrecklich. Das ist doch keine Beziehung. Müssen wir dran denken, Gott will eine Beziehung zu dir. Er hat sogar seinen Sohn geschickt und ihn sterben lassen, damit es eine Beziehung gibt. Das ist ja nicht einfach nur so, das ist ihm ganz wichtig. Weil ich mich auch gefragt habe, dieser Paulus, warum erwähnt er das so oft? Wie wichtig es ist, dieses Gebetsleben. Das Tolle ist ja, von der Beziehung haben ja beide was. Gott will Beziehungen, aber der weiß genau, da haben ja beide was. Wenn du in diesem Bewusstsein der Liebe Gottes deinen ganzen Tag lebst, egal was da passiert, dann wirst du es anders leben. Dann kratzt dich auch so mancher, der dich schräg anschaut, nicht. Ist gerade egal. Es gibt was viel Wichtigeres, diese Beziehung zu Gott. Und da kann man einfach gucken, wie kann das für mich aussehen? Also, ich finde es gut, eine Routine zu haben. Morgens das erste, ein Morgengebet, Tage über, beim Essen beten, abends ein Abend. Also finde es gut, so eine Routine zu haben. Aber das ist ja nicht allein, es geht um diese, um wie es atmen. Und ich finde es gut, wenn wir das mehr einüben und wenn wir uns das mehr in das Bewusstsein rufen. Aber es geht ja jetzt nicht um dieses, so, Definition Gebet. Lieber Vater, Amen und dazwischen irgendwas. Darum geht es ja nicht. Das Gebet ist, wie du eine Beziehung baust, dass du auch bei ganz alltäglichen Dingen dich in dieser Beziehung fühlst, geborgen fühlst, dass du weißt, egal was ich tue, ich bin in dieser Beziehung mit Gott. Er wacht über mich, er ist da. Spannend hier, ich habe gesagt, er wacht über dich, wach sein. Ganz oft im Neuen Testament ist das zu lesen, dass es zusammengehört. Betet und seid wachsam. Es erinnert sofort an Jesus, als er im Garten Gethsemane war, wo er zu seinen Jüngern sagt, wachet und betet. Und warum? Damit ihr nicht in Versuchung fallet. Also damit ist gesagt, dass wir jetzt nicht irgendwie so abtrudeln sollen, sondern uns einfach bewusst sein, dass in dieser Beziehung versucht jemand einzubrechen. Es gibt Gott und es gibt den Satan und er versucht einzubrechen. Und vielen Stellen, also 1. Thessaloniker 5, Vers 6, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Also für mich ist einfach so, es gibt so viele Ablenkungen in der Welt und die Leute sind für die Beziehung mit Gott wie im Schlafen. Die nehmen das nicht mehr wahr. Oder sie sind im Schlafen, weil sie sich nicht darüber bewusst sind, dass es Verführung gibt, die dich aus der Beziehung herausziehen will und ablenkt mit anderen Dingen. Mein Haus, mein Boot, mein Urlaub, mein Schiff, mein was weiß ich was. 1. Korinther 16, 13. Wachet, stehet im Glauben. Also nicht schlittert und rutscht. Stehen, das hat was mit einem festen Stand zu tun. Im Bewusstsein, worauf unser Leben wirklich steht. Und dazu gehört auch, dass wir uns da nicht verrücken lassen von dieser Beziehung. Epheser 6, Vers 18. Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich habe Bilder gesehen, man hat in diesen Katakomben von Rom, wo die Christen gefangen gehalten wurden, bevor sie in die Arena gegangen sind, hat man Bilder gefunden, wo diese Christen dargestellt sind. Und das Erstaunliche auf diesen Bildern war, die waren im Gebet mit offenen Augen. Wachet. Im Gebet mit offenen Augen. Wachen. Sie sollen wachsam sein, sich nicht überrumpeln lassen. Und wie ich schon sagte, da müssen wir uns darüber klar sein, dass es nicht nur diese guten Einflüsse gibt, sondern auch die schlechten. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinget. Also dieses Wachsamsein in unserem Glauben, dieses Bewusstsein für die Verführungen. Und glaubt bloß nicht, dass das die Verführung daherkommt wie ein mächtiges Geschrei und man zusammenschreckt und dann gleich überlegt, was ist denn das? Die Verführung kommt total süß daher, wie so ein Pralinchen. So, ach, das kleine Pralinchen schadet nicht. Da müssen wir uns drüber klar sein. Weshalb werden wir sonst auch gerufen, dass wir wachsam sind in diesem Verhältnis, in dieser Beziehung? Und beten mit Gott heißt ja auch nicht, dass wir uns in irgend so ein Wolkenkuckucksheim verfliehen. Das heißt auch nicht, dass wir ins Kloster gehen sollen, sondern es heißt, dass wir in der Welt stehen, aber wachsam sind, dass man hinschaut, dass man bewusst ist, dass man nicht auf die Praline reinfällt. Ja, und dass man die Dinge wahrnimmt. Vielleicht auch die Schönheit der Natur und dankbar ist. Denn, es ist interessant, also wir sollen eine Beziehung haben, wir sollen im Gebet sein, wir sollen aber wachsam sein, also nicht abrutschen. Und dann soll es mit Dankbarkeit verbunden sein. Im Kolosser, im zweiten Kapitel, Vers 6 bis 7 heißt es, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christum Jesum, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbaut in ihm und seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid in demselbigen reichlich dankbar. Weshalb wird das so oft gesagt? Warum muss man uns sagen, dass wir dankbar sein müssen? Weil wir es nicht sind. Ganz einfach. Weil wir es nicht sind. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft, wenn ich wohin laufe, wird rumgejammert. Ich habe schon stundenlang, wird jeder erzählt seine Krankheiten auf und jammert, wie schlimm sie. Also, seltsam, aber ganz oft müsst ihr mal bewusst mal hören, was Leute reden. Und ich kenne Leute, die sind Beruf Jammerer. Vom Beruf aus sind es Jammerer. Wenn die was reden, ist es negativ. Wenn ich da frage, wie geht's? Frag mich nicht. Na, ich sehe schon, ihr kennt auch welche. Paulus sagt im Epheser 4, Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, was Not tut, was holdselig ist zu hören. Also das wäre ein super Filter für das, was aus meinem Mund rauskommt. Kein faules Geschwätz. prüf mal, ist das, was du sagst, hilft es der Besserung? Ist es Not? Muss man es reden? Ist es angenehm, holdselig zu hören? Faules Geschwätz und Jammern, das ist auf keinen Fall nützlich, im Gegenteil. Da geht es einem nur schlecht. Hock mal eine Stunde mit jemandem, der den Kopf voll jammert, da läufst du hinterher weg, bist ganz dizzy. Das ist doch, da hat doch kein Mensch irgendeine Freude. Wem hilft jetzt das überhaupt? Es raubt die Freude. Und da können wir uns auch selber mal sagen, was kommt den ganzen Tag so aus unserem Mund raus, wenn wir ungeduldig werden, weil Geduld kommt auch im Neuen Testament oft vor, Geduld ist ja auch etwas Seltenes. Wer ist schon geduldig? Ja, wenn wir meckern im Verkehr, ja, mei, ich kann nichts dafür, so ist es halt, oder? Wenn viele unterwegs sind, dann, oder? Es wird auch nicht schneller, wenn man dann rummeckert. Also ich habe da einen in der Verwandtschaft, mit dem fahre ich nicht Auto. Also, ich kenne auch so viele. Also, ist unmöglich. Also, fährt auf, oder wird geschumpfen. Da bin ich ganz fertig. Bin völlig fertig mit den Nerven. Wenn ich da, also, ich hab, mit dir fahre ich nicht mehr. Also, ja, oder die Leute, die irgendwie Schlange stehen, manche Kassen, da gibt es die Kassenhopfer. Das merkt man dann schon. Die, was geht wohl schneller? Und dann geht es doch nicht schneller. Ja, können wir uns selber fragen, sind wir schnell dabei, an anderen irgendwelche Fehler zu entdecken oder jammern über die Arbeit? Also das habe ich oft gedacht in meiner Arbeit. Ich weiß nicht, wer noch arbeitet. Wie oft diese Mitarbeiter rumgejammert haben. Wo ich dann denke, ist doch toll heutzutage, wenn ich einen Job habe. Ich meine, in allem, was ich tue, gibt es irgendwas, was man anders machen kann oder besser machen kann. Aber dieses blöde Rumjammern über alles, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, geh doch. Und ich habe viele gekannt, die aus der Ramai gegangen sind und dann Jahre später wollen sie wieder zurückkommen, weil da, wo sie hingekommen sind, war es ja auch nicht anders. Weil wer rumjammert, der jammert bei allem rum. Also Jammerer kann man nicht gut brauchen. Und was ist das beste Mittel gegen diese Gefahr, also ich sehe auch da wieder eine Gefahr. Da kann man schon, könnt ihr im Jakobusbrief lesen, wie das ist mit der Zunge und mit dem, was da rauskommt und so, wie gefährlich das Ganze ist. Ich sehe da auch schon eine Gefahr. Uns Christen soll man an der Liebe erkennen und dann jammern die ganze Zeit rum und erzählen immer nur die negativen Dinge. Das ist eine Gefahr auch. Wirkt es ansteckend und einladend, wenn man mit einem Christen redet, der immer nur rumjammert? Dem willst du doch nicht nacheifern, oder? Das ist nicht toll. Deshalb, das beste Mittel gegen diesen Jammer ist danken. Ich bin sicher, richtig dankbare Menschen, die jammern nicht. Das ist, man sagt doch immer, die Medaille hat zwei Seiten. Ich muss doch nicht immer bloß die eine Seite angucken. Ich darf doch auch mal die andere angucken. Und mal sehen, wofür kann ich denn alles dankbar sein? Also, ja. So ein Dankbarer, der ist viel zu beschäftigt, darüber nachzudenken, worüber er dankbar sein kann, als dass er sich beschwert. Und die Bibel ruft uns auf, wir sollen mit Dank und Lob Gott begegnen. Jetzt müssen wir schon aufgefordert werden, dass in unserem Gebet auch Dank drin ist. Ja, weil die menschliche Natur offensichtlich das oft vergisst. Ja, man kann doch einfach mal probieren, denkt doch mal abends drüber nach, anstatt euch einfällt, was ihr alles nicht gemacht habt, worüber ihr alles dankbar sein dürft. Ich glaube, da schläft man besser. Das wäre auch ganz gut. Also, und dankbar kann man ja nicht nur sein, wenn man im Lotto eine Riesensumme gewonnen hat. Ist vielleicht gut, mit der Dankbarkeit Übung mal anzufangen, bei Kleinigkeiten, bei kleinen Dingen, die da sind. Für Dinge, die man selbstverständlich nimmt. Vielleicht, du fährst in der Stadt, willst was einkaufen und da ist ein Parkplatz. Und nicht denken, gut, ich schnapp dem anderen weg. Dankbar zu sein für, ja, vielleicht weil du allein rechtzeitig aufgewacht bist. weil du in die Arbeit gehen darfst, weil du was zu essen hast, weil du nicht allein bist, weil du eine Familie hast, was weiß ich, ganz viele Dinge. Also wir werden hier deshalb aufgefordert, weil es offensichtlich etwas ist, was wir üben müssen. Das wäre doch mal was, dass wir uns einfach vornehmen, ich möchte von den Leuten um mich herum als ein dankbarer Mensch wahrgenommen werden. Ich will, dass die sagen, also bei dem, da merkt man, der ist dankbar. Das wäre doch was. Das wäre sehr christlich. Würde sich der Paulus freuen. Also, da müssen wir auch gar nicht geizig sein mit der Dankbarkeit. Haltet an am Gebet und wachet in demselbigen mit Dankbarkeit. Oder ich habe schon diese 1. Thessaloniker 5 zitiert, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. In allen Dingen, in jeder Kleinigkeit, in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, stellt mal vor. Da müssen wir uns doch schlecht fühlen, dass wir nicht noch dankbarer sind. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, dass wir in allen Dingen dankbar sind. Wir Meckerheinis, was uns alles einfällt. Das ist so menschlich. Du guckst immer, oh, die rote Schuhe. Uns fällt doch immer was auf, wo man rummeckern kann. Was nicht so richtig ist, was nicht so stimmt. Ich meine, ja, das ist schon auch da. Aber es hilft ungemein, wenn man auch sieht, was alles da ist. Ich glaube, undankbar Gott gegenüber zu sein, ist Sünde. Ist keine Kleinigkeit. Wenn es Gottes Wille für dich ist, dass du dankbar bist, dann ist es Sünde, wenn du es nicht bist. Und da können wir drüber nachdenken. Römer 1, Vers 21. Dieweil sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. So, jetzt haben wir's. Ja, und so wird uns gesagt, dass Beten auch heißt, dass wir mit offenen Augen und wach durch die Gegend gehen und sehen, wofür und worüber wir Dankbarkeit aussprechen dürfen und sein dürfen. Lebendig. Also, Christsein ist ein Leben in der Begegnung mit Gott und der will, dass wir ihm begegnen in Dankbarkeit. Ja, es gibt diese Härten und dann jammern wir rum und dann jammern wir auch im Gebet rum. Aber über alledem steht, dass ganz am Ende er deine Sünden genommen hat und dich in die Ewigkeit aufnimmt und über, also eine größere Dankbarkeit kann es ja gar nicht geben. Begegnung mit Gott, ja, das ist Gemeinde. Das ist auch das, was hier geschieht. Mal oft zitiert, wenn zwei oder drei und hier sind wir viel mehr. Die Gegenwart Gottes aus seinem Wort, ja, das ist auch heute Morgen, ist es da. Begegnung mit Gott. Gemeindeleben, ja, das können wir nicht machen. Wir können keine lebendige Gemeinde herstellen, das macht Gott. Aber dazu braucht es Beziehung. Dazu braucht es unsere Bereitschaft, das Unsere zu dieser Beziehung beizutragen. Den ersten Schritt hat er gemacht. Ist ja immer so, oder? Wir warten immer, ob der andere. Wenn der andere die Hand herstreckt, strecke ich die Hand auch her. Wenn der die nicht herstreckt, pff. Aber Gott hat die Hand schon gestreckt. Überstreckt. Und so gilt es, dass wir aus dieser Begegnung mit Gott, dass wir da die Kraft schöpfen. Und deshalb der Aufruf, seid beharrlich in eurer Beziehung zu Gott, in dem Gesprächsein mit Gott, in diesem Bewusstsein, jeden Schritt, den ich tue, tue ich mit Gott. Also das war jetzt dieser erste Teil, den Paulus erwähnt, die Hygiene mit uns selber. Dass wir beharrlich in dieser Beziehung sind, dass wir in diese Beziehung weiter hinein investieren, dass wir aber wachsam sind gegen die Verführung, die uns da wegziehen sollen in eine falsche Beziehung und dankbar sein. Jetzt im Vers 3 ruft er auf zur missionarischen Verantwortung. Vers 3, und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns die Tür des Worts auftue, zu reden das Geheimnis Christi. Also zunächst fällt mir hier auf, in der Zeit hier, dieser Brief ist geschrieben, der Paulus schreibt den, währenddem er im Gefängnis in Rom, im Kerker sitzt. Und er sagt jetzt, also er schreibt den Brief an die Gemeinde in Kolosse. Die sollen für ihn beten. Was wird uns als erstes einfallen, wofür die beten sollen? Der arme Kerl hockt im Gefängnis, ist doch nichts, oder? Dass er da befreit wird. Aber er bittet nicht darum, dass er aus dem Gefängnis befreit wird, sondern er bittet darum, dass das Evangelium weiter verbreitet wird. Dafür sollen sie beten. Und warum ist das so wichtig? Weil das unsere Aufgabe nach außen ist. Nach innen sind wir in Gemeinschaft mit Gott und nach außen geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Und so wünscht sich Paulus, ja, dass Türen geöffnet werden für das Evangelium. So wie das in Troas war. Das lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 12. Da schreibt er, da ich gen Troas kam zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Da steckt auch wieder was drin, was total interessant ist. Die Tür wurde aufgetan, nicht von Paulus, sondern in dem Herrn. Also allzu leicht geschieht es, dass wir so in dem, was wir machen wollen, die Türen selber aufmachen wollen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich habe lange Jahre in Karlsruhe Jugendarbeit gemacht. Und ich dachte, es war eine tolle Idee, den Jugendlichen was zu bieten. Also, dass die wirklich gerne zu der Jugendstunde kommen. Und da haben wir dann Pizza kommen lassen, wir sind Bowlen gegangen, wir sind ins Kino gegangen. Also Sachen, wo die Jugendlichen brutal gern gekommen sind. Aber ich habe mit weltlichen Dingen gelockt. Das war keine Tür, die das Wort aufgemacht hat. Wir haben da nicht so viel über den Glauben geredet beim Bowlen und beim Kino. Und ich sehe heute, also das war nicht richtig. Nicht wir sollen eine Tür aufmachen. Da fängt wieder das Gebet an, sondern wer baut Gemeinde? Doch nicht wir. Die Tür macht Gott auf. Und es ist einfach eine Gefahr, dass wir die Tür selber öffnen wollen. Dass wir weltliche Mittel, Pralinen, nehmen wollen, um das Werk des Herrn zu tun. Und hier heißt es eben, dass Gott eine Tür für das Wort aufmacht. Für welches Wort? Klar, das hat er jetzt hier auch gesagt im Kolosserbrief, die Tür für das Evangelium, für die Botschaft von Jesus Christus, die soll aufgemacht werden. Und wir können das im Johannesevangelium ja lesen, dass Christus als das Wort Gottes uns nahegebracht wird. Also alles, was Gott zu sagen hat, die ganze Botschaft, können wir durch Christus erkennen, weil er ist das Wort schlechthin. Christus ist das Wort. Deshalb ist das Johannesevangelium so toll, weil dem Johannes war das so wichtig, dass er uns diesen Christus, diesen Jesus als Sohn Gottes so nahe bringt. Wir alle wollen gerne Gott besser verstehen. Ganz einfach, wir müssen einfach auf Jesus schauen. Dann können wir Gott besser verstehen. Wenn es hier heißt, dass die Tür für das Wort aufgehen soll, ja, dann sollen einfach Begegnungen, Räume geschaffen werden, wo es um Jesus geht. Ja, so wie wir leben, wie wir mit Menschen umgehen, was wir sagen, wie wir reagieren. Und da geht es darum, dass wir auch hier beten, dass Gott Räume auftut, wo Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Paulus nennt es das Geheimnis Christi. Ich meine, zu der Zeit Paulus, wo die Juden gelebt haben, war ja das so, dass die Juden als Volk Gottes nicht begreifen wollten, ja, dass Jesus für jeden da ist, ob Jude, ob Grieche, ob Heide, egal, für jeden da ist. Und es war auch ein Geheimnis, Christus für alle Menschen. Und das ist die Botschaft. Es gibt keinen, für den Jesus nicht da ist. Auch für den, wo wir sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, der sieht irgendwie, ja, auch für den ist Jesus da. Vielleicht gerade für den ist Jesus da. Ja, da können wir gucken in unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Bekanntschaften. Ja, das sind tolle Menschen. Ja, aber was hat Jesus ihnen zu sagen? Hören Sie, das sind vielleicht nicht die Menschen, die, ja, die Jesus brauchen, die zu stolz sind, zu arrogant sind. Paulus hier gefangen und trotzdem bittet und betet er darum, dass das Evangelium verkündet wird, dass eine Tür aufgeht. Und in Vers 4, auf dass ich dasselbige offenbare, wie ich soll reden. Also Paulus möchte dieses Geheimnis so weitergeben, dass die anderen es verstehen können. Und es soll auch unser Anliegen sein, ja, dass wir beitragen dürfen, dass Christus anderen Menschen bekannt gemacht wird. Und es ist auch wichtig, dass unsere Verkündigung, dass wir hier Deutsch reden, dass wir normal reden, nicht Lateinisch, nur ein paar, die Latein hatten, es verstehen oder nicht, oder Griechisch oder irgendwas, ja, nicht hochtheologisch. Also gerade kürzlich habe ich mich mit einem unterhalten, da war irgendeine Predigt, die war also tief theologisch nicht zu verstehen. Und das sagt Paulus, ja, es soll verstanden werden. Es soll uns wichtig sein, dass diese Botschaft andere Menschen erreicht. Und da kommt jetzt ein kritischer Punkt. Warum ist es so schwer, über Jesus zu reden? Stellen wir uns so einfach nochmal vor, es verabreden sich drei, die Fußball, also mein Schwiegervater ist totaler, also das ist ihm sehr wichtig. Wenn der also noch zwei Kumpels trifft, die auch Fußball, ratet mal, worüber die den ganzen Abend reden. Und meine Schwiegermutter sagt schon, ich muss weg. Die schwätzen ja über nichts anderes als über diesen Fußball. Die ganze Zeit. Wie geht es bloß? Und die rufen sie an, worum geht's dann? Es geht immer. Es geht um diesen Fußball. Wenn drei Christen sich treffen, worüber reden die? Vielleicht über Fußball. Aber nicht über Jesus. Warum ist das so? In der Vorbereitung habe ich Menschen, die sagen, sie wären Christen, gefragt, warum das so ist. Die häufigste Antwort war, dazu gibt es Pfarrer, Prediger, Evangelisten, die machen das. Ja, das war die häufigste Antwort. Ein paar haben gesagt, es ist ihnen peinlich. Also, es ist mir peinlich. Jesus ist mir peinlich. Und ich habe einen Missionsbefehl und ich soll es dann dem Friedemann überlassen, darüber zu reden. Ist doch schon interessant, oder? Warum reden Christen nicht über ihre Erfahrungen mit Jesus, wenn sie sich treffen? Erklär das mal. Seid wachsam. Glaubt ihr, dass der Teufel will, dass wir miteinander über unseren Glauben reden? Ist doch interessant, darüber nachzudenken. Jeder blöde Sport, irgendetwas, die schwätzen die ganze Zeit darüber, denen ist doch auch nicht peinlich. Warum ist das Wichtigste in unserem Leben uns peinlich? Was der Teufel nicht will. Und ich denke, so wie wir in diesem ersten Teil mit dem Gebet, mit der Dankbarkeit es mehr einüben. Ich meine, es tut mir leid, aber weshalb bist du auf der Welt? Du bist auf der Welt, damit du das Evangelium, Jesus, anderen Menschen weitergibst. Das ist der Sinn des Ganzen. Du bist Gottes Bodenpersonal. Warum machen wir das nicht? Es wird doch nicht verlangt, dass wir in einer Missionsveranstaltung hier vorne einen stundenlangen Vortrag halten. Hat kein Mensch verlangt. Darum geht es doch gar nicht. Und wenn es nicht mal so ist, wenn du einen anderen Christen triffst, dass du über deine Erfahrung mit deinem Glauben redest, wie viel weniger wirst du dann mit einem Fremden drüber reden? Dann schon gar nicht. Da müssen wir doch mehr üben. Da müssen wir doch uns wohler dabei fühlen. Dass eine Tür aufgeht, dass wir in einer Sprache reden. Das ist unsere Aufgabe. Ganz praktisch. Was weiß ich. Dass wir drum beten, dass es so Gelegenheiten gibt. Was weiß ich, da hören wir, da ist einer krank. Dann gehen wir da hin und fragen, ob es okay ist, dass wir mit ihm beten und mit ihm reden. Oder, ja, und der dann hinterher dann erkennen kann, kein anderer hat es für mich getan. Oder ich, was weiß ich, wo wir auch immer sind. Dass auch deine Nachbarschaft merkt, da ist etwas anders. Weiß unsere Nachbarschaft, dass wir bekennende Christen sind? Wissen unsere Bekannten das, dass wir das sind? Also, es geht nicht nur dir so, es geht auch mir so. Aber ich merke, da steckt Kraft drin. Also gerade gestern waren wir kurz bei irgendwelchen Bekannten und ich habe gesagt, ich kann nur ganz kurz da sein, ich muss mich noch vorbereiten. Und ich konnte Zeugnis geben. Und dann plötzlich, da habe ich gedacht, das ist mir doch jetzt gerade egal. Das ist für mich so das Wichtigste. Und ganz ehrlich, ich habe mich dann gut gefühlt. Es muss doch so sein, dass mit dem Wichtigsten, das uns verbindet, damit müssen wir uns gut fühlen. Was der Nachbar sagt oder der Arbeitskollege sagt oder irgendwie sagt, oh du meine Güte, die werden alle sterben und dann sind sie da oder nicht da. Aber wir sind bei Gott. Und das steckt hier drin. Da geht es nicht um fromme Reden und frommes Geschwätz, sondern ja, dass eine Tür aufgeht, dass wir Gelegenheiten und dass wir die Gelegenheit nutzen. Aber ich denke, so ein ganz, ganz einfacher Anfang wäre doch wir miteinander. Was hast du denn erlebt in deinem Glauben? Welche Gebetserhörung? Wie geht's dir mit Jesus? Das wäre doch schon mal, was Tolles. Der Paulus redet hier von der Tür des Wortes. Also, das soll uns dann einfach helfen, bewusst zu sein von Gott her im Alltag. Ja, wo sind die Menschen in unserem Umfeld, wo Gott diese Tür vielleicht öffnet? Und dass andere Menschen spüren, da ist da jemand, der ist nicht so oberflächlich, sondern der ist auch bereit, der hört mir wirklich zu. Und dass ich auch mal sagen kann, ich werde dafür für dich beten. Warum auch nicht? Dafür beten. Dass wir ja auch mal über unseren Schatten springen und mal Zeugnis geben. Einfach über unseren Glauben mal bei einem anderen reden. So wie Paulus sagt, auf dass ich dasselbige offenbare, mutig weitergebe, wie ich soll reden. Also das wäre schön, wenn wir da mehr dafür beten, dass wir diese Türen erkennen, die Gott auftut. Vielleicht tut er manche Tür auf und wir gehen nicht durch, weil wir ja, uns nicht so fühlen. Und so können wir heute Morgen diese zwei wichtigen Bereiche mitnehmen. Die Ermutigung, das Gebet wie atmen, dass in allem, was wir tun, dass wir Gott spüren, seine Liebe spüren. Einfach auch zu wissen, dass dieser lebendige, allmächtige Gott eine Beziehung mit dir pflegen möchte und hören will, ja, wofür du dankbar bist vor allem. und natürlich auch alles andere hören will. Und ich glaube, davon lebt unser Christsein, davon lebt die Gemeinde Jesu. Sie lebt davon, dass das lebendig ist. Da wird immer ja vom Kirchensterben, alle sterben. Das wundert mich nicht, weil diese ganz einfachen Dinge nicht gelebt werden. Das kann nicht nur gelebt werden, nur am Sonntag oder nur an Ostern oder nur an Weihnachten. Der innere Mensch wächst in der Beziehung, in der lebendigen Beziehung mit Gott. Und dafür und davon leben wir. Und da heißt es ja, wir sollen leben, dass durch uns hindurch Licht, Gottes Wahrheit, Gottes Evangelium und Salz in die Welt kommt. Es wird uns gesagt, wir sind Licht und Salz. Jetzt im gleichen Kapitel, Kolosser 4, Vers 6, sagt der Paulus, eure Rede sei allezeit lieblich. So dass der andere versteht, dass er merkt, du meinst gut mit ihm. Und mit Salz gewürzt, ja, wir haben auch etwas zu sagen, dass ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Ja, das können wir üben miteinander, unsere Zeugnisse. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Glauben gekommen? Erzähl mal, wie ist dir da gegangen? Wie geht's dir heute damit, wenn du da frisch nochmal daran denkst? Ja, wie wir einem jeden antworten sollen, wie wir es einem jeden weitergeben sollen, wie wir diese Tür nutzen sollen. Dafür sind wir da, dass durch uns hindurch, weil wir Tür sein dürfen, Menschen Jesus begegnen. Und das wäre doch was, wenn wir das für uns entdecken und einüben, darin zunehmen, jeder persönlich, bei dir, bei mir, hier bei uns in der Gemeinde, wie wunderbar wäre das. Und deshalb nochmal zum Schluss, lese ich das nochmal. Kolosser 4, ab Vers 2. Haltet an am Gebet und wachet in demselbigen mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns die Tür des Worts auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin. Vers 6, eure Rede sei allzeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, wir danken dir jetzt für deine Gegenwart, vor allem in deinem Wort. Wir danken dir dafür, dass dieses Wort uns rüttelt. Ja, wir danken dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dass du uns so sehr liebst. Wir danken dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast, der gestorben ist für unsere Sünden. Herr Vater, wir bitten dich dabei auf diesem Weg zu dieser Beziehung mit dir, dass sie zunehmen möge. Ja, dass wir in unserem Gebet viel mehr Dank einfließen lassen. Ja, und hilf uns auch, die Türen zu erkennen für das Evangelium. Miteinander, ja, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, wo auch immer. Mach unsere Augen auf, ja, und mach uns bereit, Zeugnis zu geben für dich. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für deine Segnungen und Verheißungen und beten durch Jesus. Amen.